Vortrags Gelegenheiten, wäre eine gute Gelegenheit, schon ein bisschen zu üben für das, was ab Sonntag, jedenfalls ab Montag auf uns zukommt. Wir sind zu einem 5., 6. Fastentag, Schweigetag, Tag der Sitzmeditation, natürlich auch schon an ganz verschiedenen Ebenen. Einige spüren dieses Bedürfnis nach Ruhe, sogar stärker werden. Nun haben wir hier schon sehr viel Ruhe verglichen, etwa mit den früheren Seminarhotels, wo wir waren. Eine Ruhe, die dann auch schon wieder sehr tief wird für manche und auch was Beängstigendes bekommen kann. Aber eigentlich ist es eine schöne Situation, wenn jemand sich gestört fühlt von den wenigen Störungen schon. Das zeigt ja, was für ein großes Bedürfnis nach Ruhe da ist. Ja, was eine Bitte auf dem Zettel. Weniger, mehr Stille beim Tee wäre schön. Weniger beredte Fragen, Antworten mit weniger Worten. Also die Situation ist ja so, dass wir 20 Minuten am Vormittag diese Vorträge haben und dann, wenn es schlimm kommt, noch zweimal am Tag 10 Minuten Fragenbeantwortung, macht 40 Minuten Störung, macht 23 Stunden 20 Minuten tiefe Ruhe. Uns reicht nicht. Also da kann man ja sehen, was für ein tiefes Bedürfnis an Stille da ist. Und es ist ja wunderschön, das zu spüren. Ich denke, alle von uns haben so ein tiefes Bedürfnis nach wirklicher Stille in sich. Und wenn man jetzt merkt, dass man die vergrößern will, ist das wundervoll. Die Frage ist natürlich nur, was passiert ab Sonntag, Montag. Da werden wir ja so eine äußere Stille nicht hinbekommen. Und ich glaube, das sollte man auch gar nicht direkt versuchen, weil da machen wir alle anderen verrückt. Und werden selbst natürlich auch ein bisschen verzweifelt werden, weil das wird ja kaum gehen. Da wäre der andere Weg, dass wir schauen, dass wir mit dem, was da an Störungen kommt, umgehen lernen. Also zum Beispiel jetzt hier akut wäre auch die Situation. Natürlich kann man sitzen bleiben und die Worte einfach so durchgehen lassen oder an sich vorbeigehen lassen. Wäre ein ganz legitimes Bedürfnis und zeigt, dass man da schon sehr viel Stille aushält, was ein gutes Zeichen ist. Also, man könnte es positiv auch formulieren. Ich habe schon so viel Stille in mir, die tut mir gut, ich brauche da noch mehr davon. Und dann lernen, still zu bleiben, bei sich zu bleiben, wenn draußen wird der ganze Irrsinn tobt, könnte man auch sagen. Manchmal merkt man es auch gar nicht mehr. Hat man meine Zahnärztin bewegen können, für eine längere Aktion das Bayern 3 abzuschalten? Ja, hat sie gesagt, die Mädels, also ihre Helferin, die brauchen das. Ich habe gesagt, ja, aber wenn es jetzt eine Stunde um meine Zähne geht, die braucht das nicht. Ich brauche keine Spritze, aber ich brauche auch eine Bayern 3. Na gut, also dann hat sie es abgeschaltet. Dann hat es sogar anderthalb Stunden gedauert und danach hat sie gesagt, das war eigentlich jetzt sehr schön. Sie will sich versuchen, das durchzusetzen gegen ihre Damen, dass sie im Behandlungszimmer kein Bayern 3 hat. Also wir merken es manchmal schon gar nicht mehr, dass wir nicht mehr Ruhe bräuchten, zum Arbeiten zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass viele auch das Gegenteil spüren, haben fast einen Zettel, der genau das Gegenteil formuliert. Aber vielleicht aus einer ganz ähnlichen Situation heraus. Schreibt jemand, ich fühle mich aufgebläht und vollgestopft wie eine Weihnachtsgans. Auch das Trinken von 2 Liter am Tag fällt mir schwer. Ist das normal? Naja, könnte ich kurz beantworten und sagen, nein. Aber wenn man darüber nachdenkt, bei uns ist es schon fast normal. Wir lassen uns vollstopfen den ganzen Tag. Wir tun einiges selbst, essen, wir stopfen uns voll wie Weihnachtsgänse. Die werden ja auf, tja, wie soll man sagen, was für eine Weise werden die gestopft? Sagen wir mal, vorsichtig unchristliche, gefühlsverachtende Weise werden Gänse gestopft. Und die Frage ist natürlich, stopfen wir uns selbst auch so? Also hier kann es ja das Essen jetzt nicht sein. Das Wasser. 2 Liter Wasser und Tee. Also ist wahrscheinlich auch nicht das wirkliche Problem. Aber wir lassen uns alle vollstopfen. Ständig. Und hier wird es einfach deutlich. Jetzt kann man es auch positiv formulieren und sagen, ich stopfe mich nicht mehr. Ich werde nicht mehr so viel reinlassen. Das kann ich wunderbar tun. Und wenn solche Gedanken kommen und so ein Gefühl da ist, einfach spüren, es ist, wie ich sagte, nach den ersten 3 Tagen ja sehr ehrlich, die Botschaft des Körpers, die da kommt. Ich bin so gestopft. Ehrliche Diagnose. In dieser Aufrichtigkeit, wenn wir so aufrecht sitzen, kommt es ehrlich. Und die gute Chance ist, ich muss das nicht weiter tun. Ich muss es nicht aktiv tun. Vielleicht kann ich sogar einiges ändern und in manchen Bereichen es nicht zulassen, wie die Zahnärztin. Eigentlich geht es ja um ihre Arbeit, nicht was die Mädchen wollen, die ihr zuarbeiten sollten. Vielleicht bin ich in mancher Hinsicht auch in dieser Situation. Und wenn ich aufhöre, mich selbst zu stopfen, habe ich sicher eine bessere Chance, auch das von außen vollgestopft werden zu unterbinden. Und erstmal, wenn es geht, mich damit zu entspannen. Nicht aufzunehmen, was ich brauche, nicht brauche. So dieser östliche Gedanke von den Wächtern, den Sinnestern. Und dann gibt es natürlich aber auch noch einige unter uns, die jetzt einfach andere Themen haben, weil sie Zipperlein haben. Wie Wehchen, wie jemand schreibt, oder aber auch richtige Symptome und Krankheitsbilder, Probleme. Und die kommen natürlich auch vermehrt in der Stille hoch. Es ist auch eine gute Situation, sie einfach wahr und wichtig zu nehmen. Ohne jetzt viel daraus zu machen, das gehört ja gar nicht zum Muster dieses Seminars. So in der Richtung geht so eine Frage. Wie kann ich nach dem Fasten als Nicht-Vegetarier mein Gewicht halten? Ja, man könnte die Frage noch ein Stück erweitern. Wie könnte ich nach dem Fasten als Nicht-Vegetarier meine Gesundheit erhalten? Könnte einem als Frage auch auftauchen hier. Ich kann es mir wieder einfach machen und sagen, schwer bis nicht. Das wäre eine ehrliche Antwort darauf. Wir könnten es auch positiv sehen. Wir müssen es nicht immer so formulieren. Ich bin gestört. 40 Minuten Gequatsch am Tag. Mir reichen die 23 Stunden nicht. Ich kann das Ganze positiv sehen. Ja, also es definiert sich schon jemand als Nicht-Vegetarier. Das muss ich ja nicht tun. Und es hat sich ja nichts geändert, dadurch, dass jetzt einfach Studien aufgetaucht sind. Wissenschaftler gemerkt haben, ey, da läuft einiges total schief. Jeder kann es so weitermachen, wie er will. Das ist nichts Problem. Ein Nicht-Vegetarier kann natürlich sein Gewicht halten, halt mühselig, so wie er es ja bisher schon versucht. Mehr Bewegung, weniger Essen. Das ist ein schwieriges Thema, weil im Essen so viel anderes eingeht. Ja, dass man eben wahrscheinlich sich unrund fühlt und dann halt bis zur Rundheit isst. Oder ein Thema mit der Fülle und der Erfüllung hat. Und dann, was mit der Erfüllung nicht klappt, geht es in die Richtung Fülle. Da sind so viele Gründe dahinter. Kann Kummerspeck sein, Belohnungsessen. Ich würde mich nicht als Nicht-Vegetarier definieren. Das macht es schwierig, weil da drücke ich ja schon aus, eigentlich wüsste ich es besser, will ich es anders, aber schaffe ich nicht. Ich kann es so als Chance sehen. Es ist ja wirklich eine große Chance. Die Wissenschaft hat jetzt Dinge erforscht und die beinhalten Riesenchancen für uns, aber wir müssen die nicht aufgreifen. Es gibt da Gott sei Dank keinen Zwang zum gesunden Essen zum Beispiel. Es gibt auch keinen Zwang zum Meditieren. Obwohl ich beides so sehr gern mache, würde ich das unheimlich bekämpfen, wenn so ein Zwang entstehen würde. Das passt nicht zu uns. Wir dürfen tun, wie wir wollen. Und wir können genauso weiter tun wie bisher. Oder wir lassen uns inspirieren. In so einem Fall auch nur von der Wissenschaft. Und drehen wir es mal positiv. Sind das nicht sensationelle Neuigkeiten? Wir können unsere Haupttodesursache, Herz-Kreislauf-Probleme, wir können die wieder abschalten. Das kann man schön mit so einer Studie belegen, die ja weltberühmt geworden ist. Also erzähle ich mal zwei Studien. Ein sehr bekannter amerikanischer Arzt aus einem der besten oder der besten Chirurgiekliniken der USA, wo der Bypass herkommt, der Stent, Cordwell Edelstein, der hat am Ende seiner Chirurgenlaufbahn gemerkt, dass er zwar ein ausgezeichneter Chirurg ist, aber dass das doch eine Sisyphusarbeit ist, dass da nicht viel weitergeht, dass er nicht so viel helfen kann, wie er eigentlich wollte als Arzt. Dann hat er sich der Ernährung zugewendet und hat eine große Gruppe von herzkranken Patienten, die schon viele Herzattacken hinter sich hatten und wo man mit dem Ende rechnen musste, in drei Gruppen unterteilt. Die eine Gruppe hat einfach so weitermachen können wie bisher. Amerikanische Ernährung. Ist vom Gesundheitsniveau kein Unterschied mehr zur österreichischen, zur deutschen. Kaum. Eine zweite Gruppe, der hatte alles Tierprotein gestrichen. Bis auf einen Becher Joghurt. Und einer dritten Gruppe wurde auch noch der Joghurt gestrichen. Das ist die negative Formulierung. Nun, die erste Gruppe, die sind gestorben, wie zu erwarten. Nach vielen Herzattacken bald gestorben. Ganz innerhalb der Erwartung. Statistik. Die zweite Gruppe aber, die jetzt nur noch einen Becher Joghurt am Tag hatten, die schlugen die Statistik. Die haben viel weniger Herzattacken gehabt, signifikant deutlich länger gelebt. Aber die dritte Gruppe, die war die Sensation. Der Unterschied nochmal zwischen der zweiten und der dritten war ja nur der eine Becher Joghurt. In der dritten Gruppe haben die keine Herzattacken mehr gehabt, haben ihre Lebenserwartung wieder normalisiert in diesem todkranken, moribunden Zustand. Und das, was sie so weltbekannt gemacht hat, die Studie ist, bei vielen von denen sind schon verschlossene Herzkranzgefäße wieder aufgegangen. Der Esselstyn hat es angiografisch, also mit Röntgenbildern gezeigt. Das ist die Studie, die Clinton bewegt hat, den Ex-Präsidenten, sich für pflanzlich vollwertig zu entscheiden. Wir müssen das gar nicht auf der Verzichtebene sehen, sondern wir könnten sehen, was für ein Geschenk. Ja, wir können dieses Elend wieder abschalten. Und man kann auch deutlich sehen, dass Konsequenz da enorm viel bringt, weil der Unterschied zwischen Gruppe 1 und 2 ist geringer als zwischen Gruppe 2 und 3. Also es wäre nicht eine große Sache, aber ein enorm großer Effekt. Und das ist dazugekommen. Man muss es nicht, man kann mit Gruppe 1 weiter tun. Und Gott sei Dank gibt es keine gesetzlichen Regelungen, die uns zwingen, jetzt länger und gesünder zu leben. Man kann diese Dinge auch durchschauen, verstehen. Man kann sich umentscheiden, aber man muss natürlich nicht. Und diese gleiche frohe Botschaft, die gibt es auch im Hinblick auf die zweithäufigste Todesursache, den Krebs. Wir können heute Krebs ab- und anschalten, sagt uns auch diese Epigenetik. Es ist gar nicht mehr so eindeutig, von der Wissenschaft, wie das früher war, dass die Gene so entscheiden, das tun sie nicht. Es gibt diese Epigenetik, die sagt, man kann viel in der Genetik verändern, indem man Gene an- und abschaltet. Und dieser andere berühmte amerikanische Forscher, Colin Campbell, Biochemieprofessor einer Elite-Universität Cornell, der hat es im Tierversuch festgestellt, eigentlich gar nicht selbst, sondern hat eine indische Studie nachvollzogen, gibt es auch offen zu. Da hat man in dieser scheußlichen Weise, wie Wissenschaftler das tun, Mäusen und Ratten Krebs zugefügt, um zu schauen, wie man ihn behandeln kann. Und hat sie verschieden gefüttert. Eine Gruppe hat man gut gefüttert, die andere eben schlechter, weniger nahrhaft. Und tatsächlich hat man festgestellt, dass nach 100 Tagen in der einen Gruppe, die fast alle tot waren oder Krebs hatten oder ganz mies beisammen waren, in der anderen waren die noch putzmunter. Und dann hat man gemerkt, es lag aber genau umgekehrt an der schlechten Ernährung, die war gut. Die Mäuse, die kaum Casein, Milchprotein bekommen hatten, die waren noch putzmunter. Aber die Mäuse, die die gute Ernährung bekommen hatten mit 20% Casein drin, die waren schon gestorben oder am Sterben. Und dann hat Colin Campbell, wie Forscher das tun, die Ernährung gewechselt zwischen den beiden Gruppen. Dann sind in der todkranken Gruppe viele wieder gesund geworden. Und in der gesunden Gruppe viele krank und dann gestorben. Und die haben das leider, muss man sagen, sehr oft gemacht. Man kann bei Tieren Krebs an- und abschalten mit Ernährung. Da bin ich kein Anhänger von Tierversuchen, ganz im Gegenteil. Aber natürlich haben wir das sofort auch ausprobiert. Und die Ergebnisse sind da beim Menschen ganz ähnlich. Wenn Menschen mit hohen PSA-Werten, Männer, kommen, das ist der Tumormarker für Prostatakrebs, und die kommen ja ab und zu, weil das ist ja ein Krankheitsbild, wo auch Männer zur Psychosomatik tendieren. Einfach deswegen, weil der Urologe, der sagt dann, bei PSA-Wert 10 oder 8 oder 12, da müssen wir operieren. Und er muss dann auch dazu sagen, über der Hälfte der Fälle gibt es dann Impotenz. Der schreckt die Mit-60er ja meistens nicht besonders. Würde sich so viel nicht ändern. Aber er muss dann auch noch dazu sagen, es gibt auch die Gefahr der Inkontinenz. Und wenn das Wort Windel gefallen ist, dann wollen Männer das nicht. Und dann sind sie auch bereit, sich mal mit Psychosomatik zu beschäftigen. Aber was soll ich mit dem machen, wenn der vor mir sitzt? Wenn ich dem die Welt neu erkläre und sage, alles, was er bisher sexuell so geboten hat, kann er vergessen. Ab jetzt gibt es nur noch diese langgezogenen Liebesfeste mit deutlicher Prostatamassage. In den ersten 2 Stunden keine Ejakulation. Und der schaut mir an wie ein Alien mit großen fragenden Augen. Oder fragt sogar direkt, was, wie, wo, mit wem. Das kriegt er Mitte 60 ja nicht hin. Das hätte er Mitte 20 lernen müssen. Können. Und dann ist er sehr entlastet, wenn ich ihm sage, wir versuchen das mal über die Ernährung. Und wenn es geht, ruft man die Frau an. Frauen sind ja rührend, obwohl sie kaum was haben von ihren Männern, wollen sie behalten. Und die macht dann schon mit. Da erkläre ich ihr die neue Ernährung. Und nach einem Vierteljahr sind die Werte so runter, dass der Urologe sagt, ja gut, okay, weiter. Nach einem halben Jahr braucht er von den Werten her nicht mehr operiert zu werden. Also ist wieder abgeschaltet. Dummerweise fragt der Urologe, wie haben sie denn das geschafft? Und dann sagt es. Und dann sagen viele Urologen, über 90%, damit hat es nichts zu tun. Mit der Ernährung hat es nichts zu tun. Das sind Urologen, die haben mit Fortbildung nichts zu tun. Die Mehrheit leider. Das hat dazu geführt, dass 2 von meinen Patienten auch wieder angefangen haben sofort. Weil es hat ja nichts damit zu tun gehabt. War ja Glück. Und alle beide haben die Werte wieder hochgebracht. In einem Jahr. Und beide haben dann erschreckt natürlich nochmal angefangen, sich gesund und schädlich zu ernähren und haben sie wieder runtergebracht. Also aus dem Schlechten kommt immer auch was Gutes. Wir können das, wir müssen es aber nicht. Und wenn wir es so positiv nehmen, ist es einfach eine große Chance. Ja, wir können das schon lange von der Seelenebene her, aber ähnlich wie bei der Prostata-Geschichte, ist die Seelenebene ja für viele Menschen, die im Materialismus hängen, nicht so einfach zu bewältigen. Und jetzt haben wir auch noch Möglichkeiten von der materiellen, der körperlichen Ebene her. Aber wir müssen die nicht nehmen. Ja, und wenn wir es nicht tun, hat sich nichts geändert für uns, dann geht es so weiter wie vorher, wie vor diesen Studien. Da muss ich mich gar nicht rechtfertigen, höchstens vor mir. Ich muss es verantworten. Da man es heute wissen kann, würde ich vorschlagen, dann nicht zu jammern, sondern einfach die Konsequenz dann auch nehmen. Also, wir müssen gar nicht immer diesen Mangel sehen, das, was wir nicht haben, was wir nicht bekommen. Wir könnten diese positiven Chancen, die dazugekommen sind, nehmen. Ansonsten bleibt es, wie es ist. Das dürfen wir ja. Und mit dem Gewicht ist es einfach auch so. Mit dem Gewicht kann man, es gibt ja Menschen, die kämpfen ein Leben lang mit dem Gewicht. Halte ich ja für absurd. Aber ich weiß ja auch, dass sie es nicht besser haben wollen. Und dann kann man diesen Kampf kämpfen. Es gäbe natürlich aus meiner Sicht unendlich viel wichtigere Kampfschauplätze. Mit dem engen Ringen, wie es in der Bibel heißt. Diese 7 Sprossen der Jakobsleiter erklimmen. Diese 7 Chakra. Aber man kann das auch auf so Nebenschauplätze verlagern. Wobei da leider die Tendenz ist, dass diese Kämpfe zu einzelnen kurzen Siegen führen. Natürlich kann man das in irgendeinem Sanatorium schon hinkriegen, dass man mal zeitlang abnimmt. Aber das ist ja natürlich nicht der Sieg, um den es geht. Der ist möglich, wenn man das von der seelischen Ebene her löst und ideal, wenn man es körperlich mit unterstützt. Diese Möglichkeiten haben wir heute. Und das ist ja nicht irgendetwas, was sein muss. Nicht irgendetwas, was sanktioniert wird, wenn man es nicht tut. Es ist auch gar nicht ideologisch. Peace Food meint einfach, wissenschaftlich belegt, pflanzlich vollwertig.